Genau, Thema sollen ja heute Abend die Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland sein. Wir haben das gleich überschrieben mit dem Titel zur Lage der arbeitenden Klasse in Deutschland. Und so eine Art Titel wirft vielleicht erstmal Fragen auf. Ist dieses Stichwort arbeitende Klasse nicht eigentlich eine Geschichte, die längst ausgestorben ist? Ist es nicht was aus dem 19. Jahrhundert, was mit dem heutigen Deutschland irgendwie nichts mehr zu tun hat? Und ich meine, so viel kennt man irgendwie, ja klar, da gibt es auch im heutigen Deutschland eine Reihe ekliger Beschäftigungsverhältnisse, die Zustände bei Amazon, die Zustände auf den Spargelfeldern und so weiter. Jetzt sage ich gar keinen Ton mehr. Also all diese Zustände in der deutschen Arbeitswelt, die sind im Prinzip bekannt. Und ja, solche Ekelzustände möchte wahrscheinlich keiner hier im Saal gerne selber erleben. Aber das Schöne ist ja, das muss man auch gar nicht. Es gibt einen bunten Strauß an Möglichkeiten, wie man hierzulande Geld verdienen kann. Da gibt es Jobs, die sind Vollzeit, es gibt Jobs, die sind Teilzeit. Man kann sein Geld in einem Industrieunternehmen verdienen, man kann sein Geld in einem Start-up verdienen oder im Einzelhandel. Ja, man kann tagsüber, nachts, am Wochenende arbeiten. Da gibt es eine ganze Reihe von Angeboten, womit man hierzulande Geld verdienen kann. Und an der Stelle mal die Frage, haben diese ganzen verschiedenen Angebote nicht letztlich ein gemeinsames Prinzip? Haben die nicht doch eine wesentliche Gemeinsamkeit, die sie alle kennzeichnet? Das ist die Frage, der wir heute mal nachgehen wollen, indem wir uns einzelne ausgewählte von diesen Angeboten vornehmen und mal ein bisschen schauen, ob dieses Stichwort Klasse, arbeitende Klasse, nicht doch ein bisschen mehr ist als so eine altlinke Phrase aus dem 19. Jahrhundert. Genau. Dazu habe ich jetzt einen Teil vorbereitet. Jonas wird dann irgendwann noch was zu den höheren Jobs erzählen. Ich fange mal an mit einem Bereich der deutschen Arbeitswelt, der eigentlich weiter weg von einer Vorstellung von Arbeiterklasse kaum sein könnte. Das ist die sogenannte Plattformökonomie. Womöglich sagt einigen dieser Begriff noch nicht mal was, weil das eine relativ neue Geschichte ist. Das sind Arbeitsverhältnisse, in denen kann man sich auf so einer Website anmelden, auf so einer Plattform, muss letztlich nichts tun, außer einen Usernamen und ein Passwort festlegen und irgendwann noch eine Steuernummer hinterlegen, weil man da noch nicht mal in dem Sinne ein Arbeiter, sondern Selbstständiger ist. Und sobald man da angemeldet ist, bekommt man diverse Aufträge und kann diese Aufträge ganz bequem von zu Hause erledigen. Da kann man ganz frei, selbstständig entscheiden, wann man diese Aufträge erledigt, ob man sie überhaupt erledigt oder ob man manche Aufträge auch lieber nicht erledigt, ob man beschließt, für den Monat war es jetzt mal genug Arbeit. Man braucht für das alles nichts weiter als ein Handy, einen Computer, einen Internetzugang und los geht's. Gut, aber was wird eigentlich bei diesen Tätigkeiten gemacht? Ich habe da mal ein paar Beispiele mitgebracht, dass man überhaupt ein Bild davon bekommt. Damit man mal ein Bild davon bekommt, was das was das so für Tätigkeiten sind. Als ich mich da mal angemeldet habe, habe ich unter anderem folgende Angebote bekommen. Drucken Sie ein Dokument aus und tragen Sie dort per Hand eine Reihe von Daten ein, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. 3,50 Euro. Laden Sie 5 Fotos Ihres Babys hoch. 2 Euro. Nächster Auftrag. Machen Sie 3 Videos von Ihrem Garten. 1,50 Euro. Nächster Auftrag. Sie bekommen ein Foto von einem Auto. Entscheiden Sie, wie groß der Schaden an dem Auto ist. 2 Cent pro Auftrag. Also pro Foto. Das sind jetzt mal so ein paar Beispiele. Das Ganze nennt sich im Fachjargon dann auch Clickworking. Der Name kommt daher, dass man im Prinzip sein Geld damit verdient, ein paar Sachen anzuklicken. Dafür steht vor allem das letzte Beispiel mit den Autos. Genau. Wer das jetzt zum ersten Mal gehört hat, dass man damit überhaupt Geld verdienen kann, der fragt sich vielleicht als erstes, was soll der Quatsch? Warum kann man mit so einem Unsinn überhaupt Geld verdienen? Und das ist eine berechtigte Frage. Das ist eine Frage, die als erstes mal eine Frage ist, die auch die Menschen, die da arbeiten, gar nicht unbedingt beantworten können. Es ist eine Frage, die geht die auch gar nichts weiter an. Ich kann mich auf dieser Plattform anmelden, kann 5 Fotos von meinem Baby hochladen und kriege dann Geld. Warum damit irgendjemand Geld verdienen, mir ein Geld bezahlt, keine Ahnung. Eins kann man dem aber andererseits, wenn man sich diese Reihe von Aufträgen anschaut, dann doch entnehmen. Gerade weil die Tätigkeiten für sich genommen so unnütz sind, kann man schon mal festhalten, na gut, dann muss der Nutzen, den diese Tätigkeiten erfüllen, schon in einem größeren Arbeitszusammenhang bestehen. Dann muss der Nutzen, den diese Tätigkeiten erfüllen, irgendwie in einem Zusammenfassen von ganz vielen solcher Tätigkeiten und anderer Tätigkeiten bestehen. Wenn man dann ein bisschen recherchiert, ist es auch wieder nicht schwer rauszukriegen, worin der besteht. Das sind nämlich in der Regel Tätigkeiten, die einen großen Datensatz generieren und der kann für KI-Training benutzt werden, also künstliche Intelligenzen. Dann kann man zum Beispiel aus diesen Babyfotos eine künstliche Intelligenz trainieren, Babys zu erkennen oder zu malen oder was weiß ich. Wieder mit dieser KI am Ende haben die Menschen, die da irgendwelche Fotos hochladen oder so, nichts zu tun. Die müssen noch nicht mal wissen, was eine KI ist, geschweige denn, was ihre Arbeit mit so einer KI zu tun hat. Und das ist für sich schon mal ein erster Gedanke zu dem, was wir heute als Thema angekündigt haben. Zu dem, was ist arbeitende Klasse. Was man hier nämlich so schön vor sich hat, ist erstens, dass die Arbeit des einzelnen Menschen, der jetzt mit Clickworking sein Geld verdient, für sich genommen komplett unnütz ist. Für sich genommen gibt es niemanden, der einen Bedarf an fremden Babyfotos hat. Nur als eingebundener Teil in den Gesamtzusammenhang, der vom Arbeitgeber organisiert wird, ist diese Art Arbeit überhaupt irgendwie nützlich. Zweitens, dieser Nutzen ist einer, mit dem hat der Arbeiter nichts zu tun. Das Produkt der eigenen Arbeit, die Tätigkeit der eigenen Arbeit, geht den Menschen nichts an. Sind mal zwei Bestimmungen von, ach so, so geht also Arbeiten hier. Man kann da auch noch einen dritten Punkt dem entnehmen. Was ist denn dann eigentlich der Lohn, der für diese Tätigkeiten bezahlt wird? Ja, das ist eben das Entgelt dafür, dass der Mensch die Verfügung über seine eigene Tätigkeit abtritt und damit jedes Verhältnis zu dem, was er da tut, dass er da gerade dabei ist, eine KI aufzubauen, an ein Unternehmen abtritt und ab da nichts mehr mit seiner eigenen Arbeit zu tun hat. Dafür wird er bezahlt. Gut. Das Ganze hat bei den Clickworkern noch ein paar Konsequenzen für die Art, wie diese Arbeit dort aussieht. Die erste hat man sich jetzt wahrscheinlich schon gedacht, auch wenn man das vielleicht vorher nicht kannte. Es ist eine Tätigkeit, die ist so einfach. Die ist so standardisiert, dass sie im Prinzip jeder machen kann. Das sind Tätigkeiten, die kann man zu Hause, wenn man auf dem Klo sitzt, machen und kann dann noch einen Euro verdienen oder so. Damit ist aber dann auch sofort klar, für jede einzelne dieser Tätigkeiten finden sich beliebig viele Leute, die sie machen könnten. Das heißt, der Auftraggeber dieser Tätigkeiten ist von keinem einzelnen der Menschen, die als Clickworker arbeiten, abhängig. Es ist umgekehrt. Die Menschen, die dort arbeiten, sind total austauschbar. Das Ganze sorgt zweitens dafür, hat man auch dem Beispiel gleich entnommen, dass die Tätigkeiten entsprechend billig zu haben sind. 2 Cent für so eine Autokategorisierung. Und die dritte Konsequenz, die das Ganze hat, das ist jetzt etwas spezifischer zu dieser Art digitalen Jobs. Das ist eine Tätigkeit, bei der die Leute, die dort arbeiten, mit ihren Kollegen, mit denjenigen, mit denen sie jetzt zusammen einen Datensatz bauen, der eine KI trainiert, nichts zu tun haben. Es kann sein, dass derjenige, mit dem ich jetzt gerade zusammenarbeite, am anderen Ende des Globus sitzt. Es kann auch sein, dass es mein Nachbar ist, keine Ahnung. Das heißt, man hat es mit einem Zusammenhang von Arbeitern zu tun, die alle am selben Produkt arbeiten und sich gegenseitig nie über den Weg laufen. Außer höchstens in der Form, wenn das Unternehmen dann mal wieder erzählt und so Statistiken veröffentlicht, wie schnell andere dieselbe Aufgabe schon erledigt haben und dass man sich mal ein bisschen sputen soll. Aber anders als Konkurrenten lernt man seine Kollegen in dieser Art Jobs nicht kennen. Das heißt, gerade in der Bestimmung, in der diese Leute mit sowas wie einem Zusammenschluss, mit sowas wie einer Klasse, die man kennt, die sich dann zusammentun und irgendwie für einen höheren Lohn streiten oder sowas, gerade in der Bestimmung, in der die Leute von sowas komplett getrennt sind, wo richtig eine Negation von dieser Art Zusammenschluss vorliegt, sind diese Menschen die perfekt hergerichtete Manövriermasse für die Auftraggeber. Die perfekt hergerichtete Klasse. Ich lasse es mal dabei stehen, zumindest was diese Clickworker angeht. Und gehe mal ein bisschen weiter zu einem Bereich Job, den wahrscheinlich mehr Leute kennen. Das sind die Essenskuriere. Die kennt man als so orange gekleidete Raser auf den Straßen, die mit so plurigen Rucksäcken rumlaufen und so. Okay. Das sind Arbeitsplätze, da hat man im Gegensatz zu dem, was ich eben hatte, immerhin sowas wie einen festen Arbeitsvertrag. Man ist nicht selbstständig, zumindest in Deutschland nicht. In Großbritannien sind dieselben Leute doch selbstständig. Das ist dann eine Frage der Gerichte, ob sie das dürfen oder nicht. Aber in Deutschland sind sie fest angestellt, haben auch sowas wie einen Schichtplan. Sind andererseits auch ziemlich voraussetzungslos. Man braucht letztlich nichts als das eigene Fahrrad, ein Handy und kann sich da bewerben und los geht's. Muss halt Fahrrad fahren können. Aber muss dann dafür den Tag nicht im eigenen Zuhause verbringen, sondern kann ein bisschen an der frischen Luft sein. Ist doch auch halt. Die Aufträge, die man dann bekommt, die man abzuarbeiten hat, wo man dann gesagt kriegt, hier ist eine Essensbestellung, da fährst du erst zum Restaurant und dann zum Kunden nach Hause. Die bekommt man dann auch ganz bequem direkt auf die App gespielt. Das ist eine App vom Unternehmen. Und in der App wird dann ganz locker mitgezählt, wann jemand den Auftrag bekommen hat, wann der Auftrag abgearbeitet ist, wie lange er also für welchen Auftrag braucht. Da wird dann auch mitgezählt, wie viele Aufträge jemand in seiner Schicht so erledigt hat. Und am Ende kann das Unternehmen daraus eine Lohnpolitik machen, die darin besteht, es gibt nur einen kleinen Teil des Lohns als festen Monatslohn. Und alles darüber hinaus ist eine sogenannte Bonuszahlung. Mit anderen Worten, die Frage, ob man von dem Job am Ende einen Monatslohn kriegt, von dem man halbwegs leben kann. Die Frage, wie hoch überhaupt der Monatslohn am Ende ausfällt, ist etwas, was nicht vorher feststeht. Ist nichts, wovon so ein Kurierfahrer irgendwie ausgehen könnte, sondern ist dauerhafter Gegenstand der Konkurrenz zwischen ihm und seinen Kollegen. Eine dauerhafte Frage von, wer schafft es, dieselben Routen abzufahren und kann darüber mehr Aufträge in derselben Zeit erledigen. Und auch das ist eine Art der Behandlung, eine Art der Benutzung von Arbeitskräften, die sich so Firmen wie Lieferando überhaupt nicht neu ausdenken mussten. Wieder Stichwort, was ist eigentlich Arbeiterklasse? Diese Art der Bezahlung nennt sich allgemein Stücklohn. Spezielle Form von Stücklohn, aber eine spezielle Form davon. Und die hat die schöne Konsequenz, dass die Arbeitnehmer, die sich um nichts kümmern brauchen, als darum, dass sie halt einen Lohn verdienen wollen, dass die Arbeitnehmer sich das Arbeitgeberinteresse daran, dass möglichst viele Schichten in derselben Zeit erledigt werden, möglichst viele Fahrten in derselben Zeit erledigt werden sollen, dass also für den gezahlten Lohn möglichst viel erledigt wird. Es ist eine Art, die Arbeitnehmer dazu zu bringen, sich dieses Interesse selber zu eigen zu machen. Und das gelingt auch, das ist ja erstmal das Angebot. Wenn du härter in die Pedale trittst, dann hast du hinterher mehr vom Monatslohn. Es ist zweitens das Mittel dazu, dann aber auch die Spitzenleistungen, die darüber natürlich jeder Mensch, der da arbeitet, aus Eigeninteresse bringen muss. Es ist ein Mittel dazu, diese Spitzenleistungen zum neuen Normalfall zu erklären. Dann ist das eben jetzt der Standard, von dem man ausgeht. So geht Essenskurier heute. Wenn sich Lieferando einen Fahrer holt, dann holen sie sich nicht einfach einen, der halt Fahrrad fährt, sondern dann holen sie sich jemanden, der mit allem, was er so kann, durch die Straßen jagt. Das heißt, das, was einem erstmal als Angebot präsentiert wird, das, was erstmal auch ein Angebot ist, nämlich du hast es in der Hand, ein bisschen mehr zu verdienen, das ist zugleich im Resultat mit Sicherheit bloß eins. Nämlich der Ausgangspunkt dafür, dass die Arbeit dort definitiv ruinös ausfällt. Noch ein Gedanke zu diesen Essenskurieren. Auch das sind Arbeiten, bei denen die Menschen mit ihren Kollegen herzlich wenig zu tun haben. den begegnet man dann vielleicht mal an der Ampel, wenn man gerade leider warten muss und sich auch noch darauf einlässt, das zu tun. Ansonsten sind die Kollegen im Wesentlichen Konkurrenten. Das heißt, auch dort ist sowas wie eine Organisierung. Man tut sich zusammen und kämpft für einen gemeinsamen höheren Lohn eher schwierig. Was andererseits auch nicht heißt, dass es gar nicht passiert, aber da, wo es dann passiert, erzählen einem Firmen wie Lieferando einfach durch ihre Praxis ziemlich genau, wie so deren Ansprüche an ihre Arbeitnehmer beschaffen sind. Da ist nämlich völlig klar, ja, wenn dann mal Leute doch versuchen, einen Betriebsrat zu gründen, dann werden die Verantwortlichen ausfindig gemacht und ihre Verträge werden halt einfach nicht verlängert. Hat man schön Leute, bei denen man sowieso schon ziemlich kurzbefristete Verträge hat, die muss man noch nicht mal kündigen, wo man sich immer irgendwelchen Rechtsfragen aussetzt, braucht einfach die Verträge nicht verlängern und weg sind sie. Und selbst wenn es dann doch mal zu Gerichtsprozessen führt, dann ist solchen Unternehmen ein verlorener Gerichtsprozess sehr viel lieber, als so eine Art lohnpolitischer Freiheitsberaubung einfach tatenlos zuzusehen. Das waren jetzt mal zwei Fälle aus diesem sehr modernen Bereich der Plattformökonomie. Zwei Fälle von so sehr moderner, digitaler Arbeit. Ich gehe jetzt mal weiter zu einem etwas größeren Kapitel der Lage der arbeitenden Klasse. Das ist der Niedriglohnsektor. Von dem hat man mit Sicherheit schon mindestens aus der Zeitung gehört. Der umfasst übrigens auch alles, was ich eben schon gesagt habe. Das ist alles Teil des Niedriglohnsektors. Aber der Niedriglohnsektor ist andererseits sehr viel größer. Der umfasst dann so Tätigkeiten wie Friseure, der umfasst aber auch so Tätigkeiten wie KassiererInnen, studentische Hilfskräfte, bis hoch zu ErzieherInnen, allen möglichen. Und wer da jetzt bei diesem Stichwort Niedriglohnsektor, ja, das sind ja irgendwie so die paar unteren Leute, wer da irgendwie dran denkt, das wäre sowas wie eine Ausnahme, der muss andererseits dann auch bloß einmal die Zeitung aufschlagen und kriegt mit: Niedriglohnsektor, das ist in Deutschland ungefähr jeder fünfte Arbeitsplatz. Von wegen Ausnahme. Ja, so normal ist es in Deutschland, von einem niedrigen Lohn zu leben. Und auch im Hinblick auf die Qualifikation, die bei diesen Jobs vorausgesetzt wird, muss man feststellen, da in diesem Niedriglohnsektor fallen Jobs, die reichen von sogenannten unqualifizierten Jobs, bei denen kaum ein Abschluss verlangt ist, bis hoch zu Jobs, bei denen eine abgeschlossene Berufsausbildung verlangt ist oder ein abgeschlossenes Bachelorstudium. Bis hoch dahin reicht das Angebot an Jobs, die am Ende in diesen Bereich Niedriglohnsektor fallen. Auch da, so normal ist es anscheinend in Deutschland. Ich nehme davon jetzt nochmal einen Unterteil, das sind die Minijobs. Ich gehe mal davon aus, dass das die Art Jobs ist, die fast jeder hier irgendwann mal, jedenfalls die Jüngeren, so lange gibt es die noch nicht, fast jeder mal nicht nur kennt, sondern selber gemacht hat. Das sind nämlich diese Minijobs. Die sind ein Teil des Niedriglohnsektors. Diese Minijobs sind nämlich ein Angebot für alle möglichen Leute, die ansonsten überhaupt nicht über Beschäftigungslosigkeit klagen könnten. Das sind Jobs, die sind ein Angebot für so Figuren wie Studenten. Studenten, die im Prinzip den Tag lang mit Studieren beschäftigt sind. Die von einem BAföG leben und dann feststellen müssen, okay, das BAföG reicht aber irgendwie nicht zum Leben. Dann kann ich mir noch was dazu verdienen. Es ist genauso ein Angebot für so Figuren wie Mütter, manchmal auch Väter, die eigentlich den Tag lang damit beschäftigt sind, sich um ein Kind zu kümmern. Die aber auch feststellen müssen, von einem Einkommen, von dem Einkommen des Partners oder der Partnerin, lässt sich eine Familie heutzutage nicht ernähren. Es ist auch ein Angebot an Rentner und Rentnerinnen und Rentner, es ist ein Angebot an sogar Leute, die einen Erstjob haben und noch einen Zweitjob brauchen. Also gut, hat man ein wunderbares Angebot für eine ganze Reihe an Leuten in Deutschland. Jetzt muss man erstmal feststellen, so sehr das von dem eigenen Standpunkt des Arbeitnehmers her wie eine total flexible Ergänzung zu dem erscheint, was man halt so an Lebensrealität hat. So sehr ist es umgekehrt für die Seite des Arbeitgebers eine total flexible Ergänzung zu dessen Geschäftsbedarf. Der kann jetzt eben ganz frei nach, wo sind gerade irgendwelche Auftragsspitzen, wo brauche ich gerade mal ein paar mehr Leute, kann der ein paar Minijobber anstellen. Und jeder kennt es, in der Regel sind diese Minijobs sowieso von vornherein entweder sehr, sehr kurz befristet oder man wird halt dann einfach relativ fix gekündigt. Die sind eben ganz der Flexibilität des Arbeitgebers in der Frage, wo hat der seinen Geschäftsbedarf, ausgeliefert. Und dass das so eine eindeutige Richtung hat, das hat einen Grund. Nämlich gerade, weil diese Minijobs so ein hervorragendes Angebot für all diese Leute sind, die eigentlich hauptsächlich mit was anderem beschäftigt sind. Gerade deswegen ist die Einrichtung dieser Minijobs als erstes Mal eine wahnsinnige Ausweitung des Arbeitsmarktes. Die Einrichtung von Minijobs erlaubt es erstmal den Arbeitgebern zuzugreifen auf eine ganze Reihe von Menschen in Deutschland, die für einen Vollzeitjob sowieso gar nicht in Frage kämen. Das ist der Zugriff auf lauter Leute, die sich eben was dazu verdienen wollen. Und so, ja, so hat man eine ganze Reihe an zusätzlichen Leuten, die jetzt diesen Arbeitsmarkt bevölkern. Sodass im Prinzip auch klar ist, wenn der eine Minijobber nicht mehr ist, dann kommt halt der nächste. Entsprechend sieht, das kriegt man auch sofort mit, entsprechend sieht in aller Regel dann auch die Behandlung dieser Minijobber bei der Arbeit aus. Die werden halt als das behandelt, was sie sind, und nämlich Wegwerfware. Da probiert man dann in der Zeit, in der sie da sind, so viel rauszuholen, wie geht. Und auch wenn jemand von denen kündigt, ja, dann ist es halt so, dann findet man halt einen neuen. Aber sowas wie einen sich drum kümmern, dass die Menschen auch längerfristig bei einem arbeiten, so Späße wie ein Arbeitsklima und sich darum Sorgen zu machen oder so, das gibt es in diesem Bereich einfach nicht. Aber das Entscheidende ist ja schon klar mit dem Titel, unter den ich dieses ganze Thema überhaupt gestellt habe, nämlich Niedriglohn. Das ist bei Minijobs einfach total klar. Und das ist wieder eine Folge aus dem, was ich eben meinte. Das ist eine wahnsinnige Ausweitung des Arbeitsmarktes. Bei Minijobs steht einfach von vornherein fest, man arbeitet 10 Stunden die Woche und bekommt dafür Mindestlohn. Nicht mehr. Weil es gibt ja genug, und wenn der eine es nicht macht, macht es halt der andere. Soweit erstmal zu den Minijobs. Jetzt muss man aber sagen, Niedriglohnsektor und Mindestlohn umfasst andererseits dann auch wieder mehr als bloß die Minijobs, sondern umfasst auch Vollzeitjobs. Wie gesagt, es gibt einen ganzen Bereich an Jobs, jeder fünfte, die in diesem Bereich fallen. Und dem kann man wieder ein bisschen was darüber entnehmen, wie denkt denn eigentlich die Seite der Arbeitgeber? Wie denkt die, wie sind die aufgestellt? Man kann ja mal einfach der Tatsache, dass es diesen Bereich gibt und dass der so groß ist, mal eins entnehmen, dass die Seite der Arbeitgeber offensichtlich erstens das Interesse daran hat und zweitens sogar die Macht dazu hat, die Löhne, die sie bezahlen müssen, so weit zu senken, so weit nach unten zu drücken, wie sie es überhaupt nur dürfen, wie es der Staat ihnen überhaupt erlaubt. Heutzutage bis auf diese 12 Euro runter. Und ungefähr so ist übrigens der Niedriglohnsektor auch definiert. Das lässt andererseits dann auch mal einen Schluss darauf zu, was überhaupt dieses Ding namens Mindestlohn ist. Wenn man von dem sowas, so ein sozial angehauchtes Bild hatte von, das ist doch was Schönes, der schützt einen immerhin da, vor den extrem schlechten Arbeitsbedingungen und so. Sowas wie so ein Halteseil, auf das man im Notfall zurückgreifen kann. Muss man mal feststellen, nein, der Mindestlohn, der ist längst sowas wie ein Orientierungspunkt für einen ganzen Sektor in Deutschland geworden. Der Mindestlohn ist nicht der Schutz vor einer Ausnahme, sondern der Mindestlohn ist das Prinzip, nach dem dieser Bereich der Arbeitswelt bezahlt wird. Es gibt es dann auch bei den Arbeitgebern als das entsprechende Rechtsbewusstsein, dass es total normal ist, für eine ganze Reihe Jobs nichts als Mindestlohn zu bezahlen. Das kriegt man dann in so Späßen mit, wie das einige Jobs richtig damit werben. Bei uns, unser Job ist total schön, da müsst ihr euch unbedingt bewerben, da verdient man nämlich 1 Euro mehr als Mindestlohn. Aber das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Womit werben die? Denen ist total selbstverständlich, Mindestlohn ist der Normalfall. Und 1 Euro mehr, das ist doch was Tolles. Es ist eine Selbstverständlichkeit, die andererseits auch im ganzen Bereich der Arbeitnehmerschaft ziemlich selbstverständlich ist. Nämlich in der Gestalt, dass diese Art Nebenverdienste, diese Art Teilzeitarbeiten nie und nimmer ein Leben hergeben, sondern dass man da eben im Prinzip Mindestlohn verdient und am besten das bloß als Übergangszeit nimmt, bloß als Ergänzung zu anderen Jobs. Aber wer versucht, in diesem Niedriglohnsektor irgendwie von Teilzeit zu leben, der hat ein Problem. Und das Problem, das hat sogar eine öffentliche Vokabel und das nennt sich Teilzeitfalle. Da ist total klar, wer in diesem Bereich es irgendwie versucht, als Teilzeitkraft über die Runden zu schaffen, der sollte sich schleunigst darum bemühen, es zu lassen und auf eine Vollzeittätigkeit zu wechseln. Und dieser Spruch von der Teilzeitfalle ist nochmal ein kleiner Hinweis darauf, womit hat man es zu tun bei den Arbeitgebern oder überhaupt bei dieser Art Arbeitszeitmanagement. Man hat es da zu tun mit, man muss sagen, die Frage, wie lange jemand arbeitet, es ist offensichtlich keine Frage, die die Arbeitnehmer nach ihrem Bedarf entscheiden. Wo man sagen könnte, na gut, wenn jemandem die Teilzeit nicht reicht, dann muss er eben mehr arbeiten. Dann muss er eben Vollzeit arbeiten. Allein dieses Wortungetüm Teilzeitfalle zeigt einem schon, so einfach ist es gar nicht. Die Frage, wie lange jemand arbeitet, ob Teilzeit oder Vollzeit, entscheidet sich ganz nach dem Bedarf, den ein Arbeitgeber nach den Menschen hat. Es wird so lange gearbeitet, wie es einen Geschäftsbedarf nach diesen Menschen gibt. Und wenn der Bedarf Teilzeit ist, dann wird eben Teilzeit gearbeitet. Wenn der Vollzeit ist, dann wird Vollzeit gearbeitet. Nicht umgekehrt. Ich lasse es mal erstmal bis hierhin einen Moment stehen. Will man nur eins noch sagen? Diese drei Momente, die ich jetzt gerade zum Niedriglohnsektor gesagt habe, dass man es da zu tun hat mit einem total freien Zugriff der Arbeitgeber auf diese Arbeitskraft, dass man es zweitens zu tun hat mit einer verschleißenden Benutzung dieser Art Arbeitskraft und drittens, dass für diese Art Arbeit ein entsprechend niedriger Lohn gezahlt wird. Das sind alles drei Sachen, die einen Anspruch kennzeichnen, der überhaupt nicht bloß für den Niedriglohn gilt, für den Niedriglohnsektor. Sondern das ist überhaupt ein Anspruch, der ein bisschen kennzeichnet, was überhaupt Arbeiterklasse in Deutschland insgesamt heute ist. Ich mache hier mal einen Punkt. Wenn es dazu schon Diskussionsbedarf gibt, meldet euch gerne. Ansonsten macht Jonas gleich mal weiter mit Büroarbeit.
Vielleicht eine Ergänzung. Die Art von Arbeit, die du abgehandelt hast, das hat ja der Mensch, der sie betreibt, normalerweise so ein Argument, das ihm die gut tut. Insofern, als er da Freiheiten hat. Er kann, was ich, du hast gesagt, auf dem Klo, wenn ich da ein Klo war, Freizeit arbeiten, also müssen die ganze Zeit seines Lebens und versucht dann gegebenenfalls mit dem Geld, was er da verdienen kann, rauszukommen, was dann eigentlich nicht hinhauen kann und so weiter. Also nur noch immer Vorteile haben, so wird jedenfalls behauptet, Freiheiten gewähren im Vergleich zu der alten politischen Arbeit, wo das Fabriktor mit dem Milde sich geöffnet hat und man den Tag an dem Arbeitsplatz verbracht hat unter dem Auge des Aufsehers, der das Tempo bestimmt und so weiter. Kennt man ja, gibt es ja im Übrigen auch noch. Also dieser Gedanke, man sei da im Notfall, wenn man nicht kennt, von Tagen eine wahre Arbeitskraft oder sowas. Und man hätte lauter Freiheiten. Ja, finde ich wichtig in dem Kunstwerk zusätzlich.
Ja, ich möchte eigentlich ein bisschen den du sprichst an, dass das jetzt lauter Jobs sind, darauf wollte ich auch ein bisschen Wert legen, bei denen die Menschen erstmal lauter Freiheiten haben. Und das möchte ich eigentlich nicht bloß als das Bewusstsein von den Menschen dort abhandeln, sondern das sind Freiheiten, die haben sie tatsächlich. Bei den Clickworkern, die haben die Freiheit sowieso, sich komplett frei einzuteilen, was, wann, wie viel und wo sie es machen. Die Fahrradkuriere haben heutzutage ein bisschen weniger Freiheiten, seit sie als feste Arbeiter angestellt sind. Aber auch da, die radeln halt durch die Gegend und gestalten sich das halt, brauchen dafür nichts an Mitteln, können einfach, müssen nicht ausgebildet sein und irgendwas, können sich einfach ihr Fahrrad schnappen und los geht's. Und auch bei den Minijobs wollte ich das betonen. Das sind Arbeiten, bei denen ist der Ausgangspunkt erstmal, man kann sich diesen Minijob zu jeder Tätigkeit, die man so als Haupttätigkeit hat, irgendwie noch dazu hin organisieren. Ist dann vielleicht schmerzhaft, aber irgendwie passt der überall noch rein, so ein Minijob. Das ist doch was Tolles. Das sind doch schöne Freiheiten. Ja, und das ist nicht bloß eine Vorstellung, die Leute haben, sondern das sind Freiheiten. Die Kehrseite ist bloß, dass gerade dort, wo jetzt die Menschen, ja, im Gegensatz zu Fabrikarbeit früher oder so, die Freiheit haben, sich einzuteilen. Eben hatte ich ja über die Minijobs geredet. Da, wo die Leute jetzt die Freiheit haben, sich ergänzend zu ihrer Tätigkeit noch was dazu zu verdienen, stoßen sie darauf, dass gerade diese Freiheit das Mittel der anderen Seite ist, über einen umso größeren Pool an Arbeitskräften zu verfügen, der es ihnen erlaubt, diese Arbeit, diese Art Minijobs entsprechend billig zu bezahlen, nämlich per se mit Mindestlohn. Auch entsprechend zu behandeln, weil man findet immer einen Ersatz. Es war auch ein Gedanke bei den Clickworkern. Ja, gerade die Freiheit, gerade die Tatsache, dass man das überall und jederzeit machen kann, sorgt doch überhaupt erst dafür, dass für jede einzelne Aufgabe auf dem ganzen Globus Leute zur Verfügung stehen, die es auch machen könnten. Sodass die Arbeit entsprechend schlecht bezahlt ist, sodass die Leute sich auch an keiner Stelle irgendwie organisieren könnten, zusammentun, um für einen gemeinsamen Lohn zu kämpfen. Nein, gerade in ihrer Freiheit, gerade in ihrem "Ich mach's ganz, wie es mir gefällt", haben sie nichts zu tun mit irgendwelchen Kollegen.
Als älteres Semester möchte ich an der Stelle mal noch auf Folgendes hinweisen. Es gehört sowieso nicht zu der Produktionsweise, in der wir leben, dass man zur Arbeit kommandiert wird. In allen Sphären herrscht da Freiheit. Die hat allerdings einen fatalen Inhalt. Die heißt nämlich, entweder kümmert man sich selber um eine Gelegenheit, Geld zu verdienen und damit sein Leben zu bestreiten, das ist deine Freiheit. Du darfst dir sogar aussuchen, in welcher Sphäre du das machen willst. Aber es kümmert sich sonst keiner drum. Die Freiheit, sich um einen Gelderwerb zu bemühen, fällt zusammen mit der Not, ihn zu bekommen. Weil über das Geld, was man verdient, das ganze Leben organisiert ist oder eben in den Arsch geht. So, das ist das Generelle. Das Besondere an diesem Fall, da ist mir vorhin noch Folgendes durch den Kopf gegangen. Vielleicht nochmal diese Aussage von dem, da tut sich ein ganz neuer großer Arbeitsmarkt für die Unternehmen auf. Da will ich noch ein Argument dazu sagen, was mir bei deiner Überlegung richtig durch den Kopf gegangen ist. Da sind auf der einen Seite, das ist gerade da im Teilzeitbereich oder bei den Minijobs erst recht, Leute, die können sich aussuchen, wann sie meinen, in ihrem Leben das Arbeiten fürs Geld irgendwie noch unterzubringen. Ja, die Freiheit haben sie. Genau da drin sind sie ein Angebot an die Unternehmer, sie überhaupt bloß dann zu bezahlen, wenn der Unternehmer für eine bestimmte Zeit Vollleistung von jemandem braucht. Dieses Auftragsspitzen abarbeiten, Stoßzeiten an den Ladenkassen abarbeiten, das ist die Freiheit des Unternehmers, überhaupt bloß dafür Geld zu bezahlen, dass er wirklich eine Arbeitskraft nur bezahlt, weil er die jetzt unbedingt an dieser Stelle für diese Zeit braucht. Also diese kleine Ergänzung noch, das ist die Besonderheit dieses Arbeitsmarkts, richtig als das Verhältnis derer, die da ganz frei gucken, wie sie in ihrem Leben auch noch das Geld verdienen, unterbringen, und die Unternehmer mit ihrer Freiheit, die dann und nur dann zu nehmen und zu bezahlen, wenn sie unbedingt für eine bestimmte Auftragsspitze jemanden brauchen. Und die sind übrigens davon befreit, dafür jemanden so zu bezahlen, dass er damit ein Volleinkommen hat. In früheren Zeiten hat man sowas mal Arbeit aus dem Wasserkran genannt. Das gibt es heute als 20% des Arbeitsmarkts. Na, sonst erzähle ich noch ein bisschen was. Also mal eine kleine gemogelte Überleitung. Die mache ich deswegen, weil es in anderen Veranstaltungen zu diesem Thema an dieser Stelle aus dem Publikum den richtigen Einfall gegeben hat. Der gehört an die Stelle. Aber ist es denn nicht, was wir da vortragen, ein einziger Beleg dafür, wie unentbehrlich Gewerkschaften und gewerkschaftlicher Kampf sind? Und da muss ich sagen, ja, also der Einfall an der Stelle ist richtig. Das Bittere ist bloß, da sollte man sich nicht darüber freuen, dass man doch jetzt die Lösung gefunden hat und das Problem gelöst ist. Ich möchte nämlich als so drei, vier Sätze dazu sagen. Der erste ist, dass man da auf den Bedarf an Gewerkschaften stößt, ist nicht die Lösung dessen, was davor vorgetragen worden ist, über wie eben die Lohnverhältnisse heutzutage aussehen, sondern ein einziger Beleg dafür. Das beruht ja darauf, dass Unternehmer den das Entgelt und die Beanspruchung der Leute dafür nach einer Kalkulationsgesetzmäßigkeit gestalten, die glattweg dazu führt, dass Leute davon nicht leben können. Sodass sie glattweg extra Anstrengungen brauchen, zumindest das irgendwie sicherzustellen. Zweitens, das, was Unternehmer offenbar mit dem Verhältnis von Bezahlung und Leistung hinorganisieren, dass diese Konsequenzen für die Leute hat. Das ist ja gar nicht einfach deren Willkür, sondern das ist ernstlich die Kernrechnung von Unternehmern beim Beschäftigen von Leuten. Da kommt es genau auf dieses Verhältnis, nicht zu viel zahlen, möglichst viel Leistung flüssig zu machen an. Und das haben die sich nicht bloß einfach ausgedacht, sondern das ist ihr Beruf. Das macht Unternehmer zu Unternehmer und der Staat sagt, die sollen auch zuständig sein für das Organisieren von Arbeiten, überhaupt von Arbeit in einer Marktwirtschaft, und dazu haben sie auch das Recht. Das fällt in ihre Unternehmensfreiheit. Und dann, wenn das gilt, gestattet der Staat, denen, die dieser Beschäftigung nachgehen müssen, glattweg, dass sie neben ihrem Arbeiten und mit dem Geld auskommen, sich auch noch gewerkschaftlich darum kümmern, dass das überhaupt geht. Das kostet auf jeden Fall einen Beitrag und für Engagierte kostet es sogar noch Zeit. Nochmal Zeit. Dann hat man Arbeitszeit, Familienzeit und Gewerkschaftszeit. Weil der Mensch lebt halt zu dritt. Jetzt kommt aber mein Hauptargument in dieser Angelegenheit. Alles gewerkschaftliche Bemühen um eine Verbesserung der Beschäftigungsverhältnisse unterliegt unvermeidlich als gewerkschaftliches Bemühen einem Widerspruch. Alle Verbesserung, die man da erzielen will, muss vereinbar sein damit, dass das Beschäftigungsverhältnis aufrechterhalten bleibt. Man kämpft eben um eine Verbesserung des Beschäftigungsverhältnisses und hat sich damit die Notwendigkeit eingehandelt, dass das, was man als Verbesserung versucht durchzusetzen, in die Kalkulation der Beschäftiger reinpasst. Das macht das gewerkschaftliche Bemühen im Ergebnis, so wie man es heutzutage sich angucken kann, sehr kompromissbereit und vor allen Dingen unendlich. Das hört nie auf. Wenn dann die Gewerkschaft allerdings, das muss ich jetzt schon noch dazu sagen, mal wieder einen Vertrag geschlossen hat, dann hat auch das noch eine Konsequenz und die heißt, dieses Beschäftigungsverhältnis ist jetzt unwidersprechlich gerecht. Die Arbeitnehmervertretung war ja dabei und rechtsgültig ist es sowieso. Das war jetzt meine kleine Brücke, wenn man den ersten Teil mal mehr unter die Überschrift prekäre Arbeitsverhältnisse, so werden die jedenfalls öffentlich gerne genannt, stellt, dann komme ich jetzt zu den sogenannten regulären Arbeitsverhältnissen. Die Gewerkschaft sagt sogar gute Arbeit dazu. Auch da bloß so ein paar Spotlights auf diese Welt. Aber die Sphäre, die ich da ansteuere, die hat vor allen Dingen folgende Eigenschaften. In der Regel gibt es da eine Festanstellung, und zwar Vollzeit. Die Jobs sind sozialversicherungspflichtig. Sie haben meistens richtig eine Tarifbindung. Ich habe aber nachgelesen, das gilt in Deutschland nur noch ungefähr für 50% der Jobs. Und es gibt sogar dann eben in der Regel Tarifrunden, wo eben an den Arbeits- und Entlohnungsverhältnissen was zu korrigieren versucht wird. Wie sehen in dieser Sphäre Jobs aus? Ein Blick in die Büroarbeit. Richtig mit Absicht in die Büroarbeit, weil das die ganze Sphäre eigentlich schon seit eh und je als Widerlegung der lohnarbeitenden Klasse gilt. Die Leute, die da arbeiten, die heißen auch schon seit langem nicht mehr Arbeiter, sondern Angestellte. Und amerikanische Soziologen haben einem beigebracht, es gibt eben, das ist nicht so schön, die Blue Collars, aber es gibt auch die White Collars und das ist doch eigentlich eine feine Sache. Da gilt wirklich, Festanstellung, Vollzeit, sozialversicherungspflichtig, meistens Tarifbindung und Tarifrunden. Und jetzt sind das halt Angestellte in sonnigen Büros. Was ist wahr dran, dass die sich von dem klassischen Fabrikarbeiter unterscheiden? Wahr dran ist, da ist eher nicht harter körperlicher Einsatz das, was die fertig macht. Und da sind es eher nicht die Arbeitsbedingungen, also Lärm und Dreck in der Industrie oder Wetter in der freien Betätigung. Trotzdem ist was Merkwürdiges, was immer in den Berichten vorkommt. Gerade Bürojobs haben den Ruf, richtige Quellen von klassischen Zivilisationskrankheiten zu sein. Rücken, Da, da begrüßt man sich, wenn man ins Büro kommt. Hab heute wieder Rücken. Und Burnout. Das ist so eine, die so langsam aber sicher in der Hitliga der Zivilisationskrankheiten hochsteigt. Und warum? Gerade wegen dieser so sauberen, saumodernen, dauernd auch noch modernisierten Arbeitsbedingungen. Das Stichwort heißt Digitalisierung. Wie wird da eigentlich gearbeitet in den durchdigitalisierten Büros? Da wird so gearbeitet, dass der Mensch an seinem Rechner, an seinem Terminal sitzt und eingibt, was nach Auftragseingang in die dafür schon vorbereitete Programmmaske einzugeben ist. Und mit dieser Arbeit ist er eingetaktet in einen elektronischen Workflow, der vom Auftraggeber über die Produktion bis wieder zurück zum Kunden das dort zu Verwaltende erledigt. Workflow von lauter Einzelarbeitern, die in diesen elektronischen Workflow eingetaktet sind und jeweils an ihrem Terminal erledigen, was an diesem Terminal zu erledigen ist. Das Erste, was diese Arbeitsorganisation mit dieser schönen modernen Technik hinfällig macht, ist, dass es da auf viel Wissen und Erfahrung ankommt beim Erledigen dieser Aufgaben. Und dass insofern in der Durchführung der Arbeit auch gewisse Freiheitsspielräume der Tätigen bestehen. Also diese berühmte Büromaus, die aus dem Kopf ganz genau weiß, wo war nochmal die Ablage von. Ich weiß, traumwandlerisch geht sie zum Regal und zieht das Ding raus, die braucht es nicht mehr. Das ist die negative Seite dieser Modernisierung der Arbeit. Die positive Seite davon ist, die Leute sind richtig gefesselt an ihren Arbeitsplatz. Das Gerät gibt ihnen in Form von Masken oder was da gerade aufgebaut ist, vor, was zu tun ist. Das sind vorgegebene Schritte. Die Schritte zu erledigen und die Aufträge sind dicht. Da gibt es diese berühmte Weiter-Taste. Und dann geht nicht bloß der bearbeitete Vortrag weiter an die nächste Station, sondern bei einem selbst geht es weiter mit der nächsten Aufgabe. Und der digitale Workflow ist gleichzeitig so etwas wie die automatische Kontrolle des Unternehmens darüber, ob an den diversen Terminals in hinreichender Geschwindigkeit erledigt wird, was dort zu erledigen ist. Jetzt zitiere ich mal aus einer Studie von der Hans-Böckler-Stiftung, weil die das eigentlich auf den Kopf treffen, was man da in modernen Büros mittlerweile vor sich hat. Die sagen, digitale Workflows und Prozesse bestimmen den Arbeitsablauf, geben die einzelnen Arbeitsschritte oftmals minutiös vor und strukturieren die Arbeitsteilung und die Zusammenarbeit mit Kollegen entlang der Wertschöpfungskette. Der digitalisierte Arbeitsgegenstand fließt so von Arbeitsschritt zu Arbeitsschritt wie an einem digitalen Fließband bis zum Kunden. Das ist eigentlich ganz gut getroffen und macht auf einen Schlag klar, auf wessen Kosten ja technischer Fortschritt zustande kommt wem dabei überhaupt ein Nutzen entsteht, nämlich den Unternehmen. Und eigentlich macht er auch schon gleich klar, worin der angestrebte und bezweckte Nutzen dieses technischen Fortschritts besteht. Der besteht nämlich darin, die Leute an ihren Terminals ununterbrochen mit hocheffizienter und einfacher Arbeit auszulasten. Das ist diese Sache mit dem Weiter. Und gleichzeitig schafft dieser technische Fortschritt neben der Kontrolle über deren Arbeiten den Unternehmen lauter Mittel des Sparens an Arbeitskosten. Die Verdichtung der Arbeit, die da richtig durch die Arbeitsvorgaben im digitalen Workflow zustande kommt, die verschafft den Unternehmern die Freiheit, weniger Büroangestellte zu brauchen. Die Vereinfachung, die Standardisierung, die durch Masken vorgegebene Art des Arbeitens sorgen für immer größere Austauschbarkeit der dort beschäftigten Kräfte, sind ein einziges Argument für die Entwertung von deren Qualifikation, schaffen also die Gelegenheit, auch individuell weniger zu bezahlen. Und insofern haben die das schon ganz gut getroffen dabei, der Hans-Böckler-Stiftung. Da kehrt nämlich tatsächlich jetzt im weißen Büro der ökonomische Zweck des Fließbands, das man aus der industriellen Produktion schon kennt, wieder. Und der ökonomische Zweck des Fließbands ist eben, dass die Arbeit der Beschäftigten regelrecht via technischen Sachzwang, von der Technik vorgegebener Sachzwang, bei den Leuten ankommt, als auszufüllende Leistungskostenkalkulation, die das Unternehmen für diesen Arbeitsplatz eben in diese Technik reingetan. Der Mensch arbeitet dort, das ist die richtige Analogie von denen, auch im Büro als Anhängsel der Maschine, das heißt aber eigentlich, er arbeitet als Anhängsel der in der Maschine und ihren vorgegebenen Arbeitsschritten vergegenständigte Kalkulation, ökonomische Kalkulation der Arbeitgeber. Und mit diesem, die Arbeit wird automatisch kontrolliert, ist auch noch gleich mitgegeben, dass mit der Rationalisierung des Programms dieser Workflow-Maschinerie die Menschen und ihre Arbeit und ihre Arbeitsstellen gleich mit rationalisiert werden. Die Konsequenz für die dort Arbeitenden ist, der Arbeitsinhalt ist erstens einseitig. Mit jeder neuen technologischen Zerlegung der Arbeitsschritte und der Standardisierung der Eingaben wird die Arbeit auch noch eintöniger und verwandelt sich für den Menschen, der sie zu erledigen hat, immer mehr zur Dauer. Einfach das Durchhalten dessen, was ihm die Maschine anliefert, was ihm die digitale Maschine anliefert, auf Dauer, bis die Zeit rum ist, auszuhalten. Und das sind schon die Quellen der Bürokrankheiten. Da hat man sie schon, Rücken und Burnout. Wobei man sagen muss, das ist mir jetzt auch schon vorgekommen, Abwechslung gibt es an diesen Arbeitsplätzen natürlich schon. Und zwar immer dann, wenn ein Update kommt. Dann ist Abwechslung angesagt und übrigens nach der Logik, die gibt es bei Festangestellten. Das ist eine schöne Logik der Festanstellung in der Hand der Unternehmer. Mit dem, dass die bezahlt werden, die Leute, ist von Unternehmen gleich mitbezahlt, dass sie jetzt neben ihrer laufenden Arbeit und in ihrer laufenden Arbeitszeit zusätzlich auch noch die Arbeit der Anpassung an die Neuerungen des Programms abwickeln. Das nennt sich dann übrigens Lernen. Das sind Arbeitsplätze, an denen wird gelernt. Einige lernen das dann vielleicht nicht mehr, weil sie nicht mehr braucht. Eine kleine Fortsetzung. Wenn die Unternehmen diese Sorte digitale Steuerung der Arbeitsvorgaben, die Verknüpfung der Schritte eben auf elektronischem Wege mit Internet und so weiter und die Kontrolle der Ergebnisse technisch organisiert haben, dann gibt es eine Neuerung im Arbeitsleben, die heißt Homeoffice. Ja, dann kann ein Unternehmen, hat ja alles in der Hand, den Leuten die Freiheit eröffnen. Ich bestehe nicht drauf, wo ihr das macht. Ich bestehe bloß drauf, dass ihr das macht. Dann machen sie es halt zu Hause. Das hat natürlich, um nochmal das Stichwort aus der kleinen Diskussion aufzugreifen, wieder so ein bisschen den Ruf, jetzt sind sie doch aber echt befreit von dem Diktat eines Arbeitsplatzes. Das ist doch nicht stumpf eingeteilter Frondienst beim Dienstherrn. Sie sind ja jetzt zu Hause und können sich einteilen. An dieser Änderung beim Homeoffice ist auch was dran. Zum Beispiel muss man nicht mehr hinfahren in diese Klitsche. Und da entfallen Anfahrtzeiten. Und das hat tatsächlich den Anschein eines Vorteils. Tatsächlich ist es bloß ein entfallender Nachteil. Aber der Nachteil entfällt wirklich, weil es gehört zu den Schönheiten des Arbeitslebens, dass die Anfahrt zum Arbeitsplatz einen zwar Lebenszeit kostet, aber nicht bezahlte Arbeitszeit ist. Das Zweite, und auch davon lebt diese Vorstellung, das ist doch eine echte Erleichterung für die Menschen. Sie haben die Freiheit, sich ihre Arbeitsaufträge in ihrem Tag mehr selber einzuteilen. Und es erspart ihnen Arbeitnehmern total geläufige Kollisionen. Mit so einem festen Arbeitstag tut man sich schwer, andere Aufgaben, die man so als Arbeitnehmer und Erzieher und Familien Mensch zu erledigen hat, die Kinder pünktlich zur Kita zu bringen und wieder abzuholen, einzukaufen und so weiter. Das Erste, worauf ich aufmerksam machen will, auch hier lebt die Vorstellung eines Freiheitsvorteils vom Entfall eines üblichen Nachteils, eben dieser Kollision. Das Zweite ist, was heißt da eigentlich Freiheit? Welchen Inhalt hat da eigentlich Freiheit? Nicht, dass es die nicht gibt, aber der Inhalt der Freiheit ist, zwei Notwendigkeiten unter ein Gut, unter ein Leben zu führen. Eben das Geld verdienen, mit diesem Geld den Alltag eines normalen Menschen zu bestreiten, samt Kinder und Liebe. Das können sich die Leute jetzt einteilen. Was aber immer feststeht, achso, das hat übrigens einen ganz schönen Namen, das nennt sich dann Arbeitszeitsouveränität. Dass sich einteilen in die zwei Sorten von Notwendigkeiten, die solche Leute halt haben. Was aber bei dieser Freiheit der Einteilung nicht ganz zu übersehen ist, ist, was zu erledigen ist. Das steht auf jeden Fall fest. Neudeutsch, der Workload steht fest. Und das wissen wieder so Arbeitsforscher, die freiere Verteilung der Arbeitsaufgabe im Tag gerät für die Unternehmen zur jederzeitigen Verfügung über diese Leute. Das schreibt wieder Hans-Böckler-Stiftung: ständige Erreichbarkeit, unbezahlte Arbeit und überlange Wochenarbeitszeiten, das Verkürzen von Pausen und Ruhezeiten als Anpassung an die Arbeitsverdichtung sowie Termin- und Leistungsdruck ist Standard in der Arbeit. Das ist das Normale, das neue Normal der Arbeitswelt. Da ist wieder etwas, was eine Klasse der Lohnabhängigen auszeichnet. Gerade dort, wo die Leute mit Homeoffice ein Stück in die Freiheit der Selbsteinteilung der Arbeit freigesetzt sind, kommt zum Tragen, dass Unternehmer beanspruchen, mit dem einen Arbeitsentgelt gar nicht bloß die Arbeitszeit zu bezahlen, sondern die Verfügung über die Leute mehr oder weniger rund um die Uhr. Ach so, und das habe ich so ganz nebenbei, muss ich noch erwähnen, ein bisschen Kosten für Arbeitsplätze, für die Einrichtung von Büro und so weiter, kann sich das Unternehmen auch noch einsparen. Schrauben wir uns noch eine Stufe in die noch besseren Jobs hoch. Wo es noch freier zugeht, allerdings dann auch mit unübersehbaren Inhalten. Das ist die Sphäre des sogenannten kreativen Arbeitens in Teams. Das sind so Programmierer, Produktentwickler, Bauentwickler. Und die sollen ja tatsächlich in der Regel für Unternehmen richtig was Neues entwickeln. Und das steht auch für die Unternehmen fest. Neuentwicklung lässt sich nicht einfach in vorgegebene Standardschritte aufteilen und den Leuten zur Aufgabe machen. Lässt sich auch nicht in ein digitales Fließband pressen, die normale Büroarbeit. Und es ist sogar so, da sind Unternehmen tatsächlich bei Arbeitskräften mal auf Wissen und auf flotte Einfälle, auf schnelle Einfälle angewiesen. Und daran nährt sich übrigens das Selbstbewusstsein dieser Berufsgruppe. Das schwingt bei denen immer gleich mit, wenn sie sagen, wir sind die Kreativen. Ja, in ein digitales Fließband lässt sich das nicht reinpressen, nicht unter standardisierte Aufgaben stellen, aber unter Projektmanagement schon. Die arbeiten unter Projektmanagement. Was heißt das? Mit Projektmanagement teilen Unternehmen schon spezialisierte Aufgaben für Unterteams, auch für Individuelle zu und legen zugleich, das ist der Witz bei Projektmanagement, von allen gemeinsam zu erreichende und zwar terminierte Zwischenergebnisse fest. Das schwankt jetzt von Projekt zu Projekt, von der Art des Projektes, wie konkret die Teilaufgaben vom Projektmanagement des Unternehmens schon festgelegt sind oder wie offen das ist. Und sogar bei diesen Meilensteinen, bei diesen Zwischenergebnissen, hängt es ein bisschen von der Art des Projekts ab, wie festgelegt es ist. Aber der Termin steht immer. Wie geht jetzt das Arbeiten? In der Tat sind die Leute nicht auf ein Vorgehen in ihrer Arbeit festgelegt, sondern die dürfen sich anstrengen, die effizienteste Lösung des sogenannten Problems zu finden, das der Betrieb ihnen zur Lösung aufgibt. Die sind kreative Problemlöser. Das ist eine interessante Sorte von geistiger Tätigkeit. Das ist virtuos dienende Intelligenz, die sich ganz darauf konzentriert, die Aufgabe steht über die, was mache ich da eigentlich? Nachzudenken ist Zeitverschwendung. Wie löse ich sie? Daran tue ich jetzt meinen ganzen Grips. Tatsächlich herrscht bei denen nicht, was so entwürdigend ist, feste Arbeitszeiten. In dieser Sphäre gibt es die schöne Einrichtung der sogenannten Vertrauensarbeitszeit. Das Unternehmen legt gar keine Arbeitszeiten fest, sondern vertraut seinen Mitarbeitern, dass die schon was tun in der Zeit. Vertrauensarbeitszeiten pro Tag, Vertrauensarbeitszeiten pro Woche. Und was ist denn das jetzt? Ja, jetzt wird es zur Aufgabe der Arbeit, sich in diesen Zeiten so einzuteilen, die so auszufüllen, die auch gegebenenfalls auszudehnen, dass zum Stichtag, also zum Meilenstein, das dann vorzulegende Zwischenergebnis da ist. Da ist dann, manchmal machen die das sogar täglich ein bisschen, aber spätestens an solchen Zwischenergebnistagen, so Meilensteintagen, gibt es dann Teamsitzungen und die ermitteln, wo es hakt. Sprich, wer wo das gemeinsame Zwischenergebnis gefährdet, wer bei wem also mehr Arbeit fällig ist. Und was ist das? Da bin ich jetzt wieder bei einem Klassiker lohnabhängigen Arbeitens. die Konkurrenz der Beschäftigten selber, die richtig projektmanagementmäßig herbeigeführte Konkurrenz der Beschäftigten selber, die wirkt als das leistungssteigernde Kommando des Unternehmens. In dieser schönen Welt gibt es so schöne Ausdrücke für die Zeit zwischen den Meilensteinen. Die heißen Sprints. Und das Arbeiten, das dazwischen geleistet wird, das hat bei manchen dann die schöne Bezeichnung agiles Arbeiten. Der Witz ist aber eben dieses, das Projektmanagement organisiert die mit dieser dienenden Intelligenz ausgefüllte Konkurrenz der Arbeitnehmenden selber als das leistungssteigernde Kommando des Unternehmens und übrigens auch als die Auslese. Manche qualifizieren sich nämlich in diesem Prozess als welche, denen so offene Projekte und so agiles Arbeiten dann wohl doch nicht liegt. Dann muss noch hinzutreten die große Leistung des Wissensmanagements. Die sorgt, dass sich bloß zwischen diesen Teams keine Abschottung von Wissensinseln einstellt. Da muss dauernder Austausch stattfinden. Und auf diese Weise lernen dann doch die in verschiedenen Teams Arbeitenden so viel Übersicht über die Arbeit der anderen, dass auch sie ein wenig austauschbar werden, wenn da eben irgendwelche nicht mehr gebraucht werden. Also hat man hier zwei Momente, die Kalkulation von Unternehmen, es kommt auf viel für die Unternehmen ertragreiche Leistung an und die Kosten dafür gehören klein gehalten. Beide Argumente hat man beisammen. Das eine ist eben, alle stacheln sich in dieser Konkurrenz der Teams und der Teammitglieder im wohlverstandenen Eigeninteresse leistungssteigernd an und besorgen auch noch eine Auslese und eine Austauschbarkeit durch dieses Zusammenarbeiten und das Zusammentragen der Teamergebnisse. Das waren jetzt schon die sehr guten Jobs, kreativ, und die landen ausgerechnet dabei, dass sie mit ihrer virtuos dienenden Intelligenz den Unternehmern die Arbeit abnehmen, weniger zu bezahlen. Naja, jetzt mache ich noch einen kleinen Ausflug in die richtig oberen Etagen der Angestellten, Beschäftigten. Das sind dann halt solche Leute wie Manager im Einkauf, im Verkauf und so weiter, Architekten. Das sind Leute, bei denen liegt wirklich vor, dass die deutlich unterscheidbar von dem übrigen Rest der Welt besser bezahlt werden. Aber wofür werden diese Leute eigentlich besser bezahlt? Dafür, dass die jetzt wirklich die Sache des Unternehmens ganz und gar zu ihrer Sache machen. Das sind Leute, die die ganze Zeit ihren ganzen Grip und ihre Kondition in den Dienst stellen, vom Konkurrenzerfolg des Unternehmens am Markt her zu denken, hinein in die Gestaltung und Kalkulation von Produkt und Produktion, übrigens nebenbei natürlich auch der lieben Mitarbeiter. Wie muss die aussehen? Damit und jetzt wieder zurück zum Konkurrenzerfolg des Unternehmens am Markt. In diesem Rumkreise bewegen die sich den ganzen Tag. Und wenn ich sage den ganzen Tag, dann meine ich das wirklich ernst. Das tun sie wirklich nicht bloß in den festgelegten Arbeitszeiten, sondern das fällt ihnen glattweg dann hinterher auch noch beim Golfen ein. Oh, da habe ich was übersehen. Da können wir was drehen. Das heißt also, die machen sich die Sache des Unternehmens, seine Kalkulation, ganz zu ihrer persönlichen Sache, machen aber damit auch ihre Persönlichkeit ganz zur Sache des Unternehmens. Und wer das nicht tut, der schafft solche Jobs nicht. Respektive, der ist sein Geld nicht wert fürs Unternehmen. Und auch da gilt in der wunderbaren Arbeitsmarktlage, die es heutzutage für Unternehmer gibt, Anwärter auch auf diese besten Jobs gibt es in der Regel mehr als nötig. So, das war jetzt ein gewisses Hineinverfolgen der Bestimmungen von Lohnarbeit sogar in die Eliteberufe rein. Mache ich vielleicht wieder einen Einschnitt, bevor wir dann vielleicht noch was so ein bisschen als Summenstrich zusammentragen für die Diskussion.
Also, ja, mehr so eine Anmerkung, ich werde es gerade beim Manager-Teil weg, aber zu dem Teil davor ist mir aufgefallen, oder Frage, ob ich das wirklich verstanden habe, dass ich eigentlich in allen drei dieser Arbeitsbereiche dasselbe rausstellt, nämlich dass es Technik gibt, mit der die Arbeitnehmer die Arbeit so strukturieren können, dass es möglichst nicht mehr danach geht, dass die Arbeit einfach nach einer bestimmten Arbeitszeit bezahlt wird. Irgendwie sagen wir mal, du wirst für 8 Stunden bezahlt, das war's, was geleistet wird, wird geleistet, sondern dass man sich davon in einer gewissen Weise emanzipiert. Also bei der Niedriglohnarbeit, dann zum Beispiel durch die Konkurrenz, da geht es dann nach Stückzahl und theoretisch kann man so viel arbeiten, wie man will, aber man muss ja damit auch irgendwie einen Lebensunterhalt verdienen und man steht in der Konkurrenz zu den anderen Beschäftigten und das heißt, man muss schneller arbeiten und dann entsteht dadurch ein hoher Leistungsdruck, der nicht direkt vorgegeben werden muss. Dann bei der Stufe darüber, bei der Büroarbeit, gab es das Beispiel mit dem Homeoffice, wo dann auch die Leute den ganzen Tag erreichbar sein müssen, wenn man sich dadurch davon frei macht. Und bei der Kreativarbeit dann quasi in der Form von, man hat eine Deadline für dieses Projekt. Es ist klar, bis zu dem Zeitpunkt muss das fertig sein und das habt ihr jetzt einfach das dazu.
Ja, wobei, das, wovon sich die Unternehmen da befreien, das ist nicht immer überall dasselbe. Also bei dieser Sphäre der Minijobs und so, da befreien sich die Unternehmen vor allen Dingen davon, überhaupt sowas bezahlen zu müssen, überhaupt auf die, sich mit der Forderung umschlagen zu müssen, dass das, was sie bezahlen, irgendetwas damit zu tun hat, dass sie das für die Leute, die arbeiten gehen, zu einem Einkommen zusammenreihen, von dem sie leben können. Und was die zu tun haben, ist in dieser Sphäre eigentlich immer ziemlich fest vorgeschrieben. Nicht immer in welcher Zeit sie es zu tun haben, aber was sie zu tun haben, ist ziemlich fest vorgeschrieben. bei den Jobs, worüber ich so geredet habe, da war ja mein Einstieg der, da wird schon in der Regel Vollzeit bezahlt, da wird in der Regel sowas wie ein Tariflohn bezahlt. Da hat auch meistens die Gewerkschaft ihre Finger im Spiel gehabt. Das ist das da immer noch und immer wieder auf erneuertem Niveau gibt. Aber was dort einem vorgeführt wird, ist, dass die Unternehmen sich mit der Bezahlung des Geldes an diese Leute wirklich ein reguläres Gehalt lauter Freiheiten einkaufen, ganz flexibel zu machen, auf welche Leistung der Leute und auf wie viel Lebenszeit der Leute sie für dieses Gehalt zugreifen. Das ist mehr die Seite da. Da kriegst du dein Festgehalt und die Unternehmer haben die Freiheit, entweder wirklich durch Arbeitsorganisation technischer Art im Büro oder durch Projektarbeit mit Leistungskonkurrenz in diesen Teams dafür zu sorgen, es ist nicht bloß ein Experiment, sondern wirklich dafür zu sorgen, dass für sie die Leistung, die ihnen das erbringt, was ihr geldwertes Produkt dann ausmacht, total flexibel ist, und zwar übrigens immer in eine Richtung, mehr. Also wenn man so das mal vergleichen will und sich das einteilen möchte, dann würde ich das grob so unterscheiden. Wer drüber nachdenken will, das möchte ich jetzt gar nicht anschneiden. Ist aber ein paar Mal so angedeutet gewesen. Vielleicht kann man das da an dem Dienstag auch nochmal besprechen. Man könnte sich auch nochmal einen Gedanken machen, wie perfekt diese beiden Abteilungen des Arbeitsmarkts und der Beschäftigungsverhältnis ineinander greifen. Nimm nur mal so, ich will es nur mal andeuten aus seinem Teil. Angebote des Zuverdienstes. Für Leute, die aus irgendwelchen Gründen sagen, Vollzeit ist bei mir nicht drin. Da kam eine Gestalt vor bei seiner Erzählung, das waren Leute, die haben einen festen Job und nehmen einen Zuverdienst dazu. Bei denen ist richtig in einer Gestalt, wie diese beiden Seiten zugunsten der Arbeitgeber und zu Ungunsten der Arbeitnehmer zusammenwirken. Die Leute machen, die Beschäftigten, machen für sich gängig, dass das, was sie mit einem festen Job verdienen, für ihre Lebensführung nicht recht reicht. Das brücken sie durch einen Zusatzjob. Das macht aber damit gleichzeitig den Unternehmern gängig, solche Löhne zu bezahlen. Und gleichzeitig produzieren die Unternehmer, die solche Löhne bezahlen, Leute, die den Arbeitsmarkt bereichern und welche, die um Zusatzjobs sich bemühen. So greift da was ineinander. Also diese Zahlen, die da mal zwischendrin vorgekommen sind. 20% sind mittlerweile im Niedriglohnsektor.
19.
Ach, du bist aber genau. Na gut, dann wird diese andere Zahl, um die 50% sind überhaupt noch tariflich geregelt.
49.
Ich werde nicht. Aber jetzt wieder zurück. Das Thema, was ich da anschneide, was wir aber heute nicht mehr machen wollen, ist, diese Abteilungen des Arbeitsmarkts sind eine Konkurrenzlage auf dem Arbeitsmarkt. Sind das, womit Unternehmen agieren. Also das will ich da andeuten, weil es angedeutet war. Da kann man noch ein bisschen drüber nachdenken und weiter diskutieren. War noch ein viel langweiligeres Fazit. Also wir haben jetzt so ein bisschen, so ein paar Schlaglichter in diese moderne, bunte Arbeitswelt getan, geworfen. Und ich will jetzt doch mal behaupten, dass man dabei in der Substanz auf immer dieselben Prinzipien trifft. Da sind überall freie Menschen unterwegs. In deren Verantwortung heißt das heutzutage, ist gestellt, zuzusehen, dass sie an das Geld kommen, womit man ein Leben bestreiten kann. Und dann bemühen sie sich darum, und was bei all den genannten Geldverdienern, die ihr Geld da verdienen, das erste gemeinsame Prinzip ist immer bestreiten die ihr Leben mit einem Geld, das ganz und gar in Sachen ob bis wie viel und wofür davon abhängt, dass es überhaupt nur so gibt, welche Kosten Arbeitgeber für eine von ihnen verlangte Arbeitsleistung zu zahlen bereit sind. Das ist eine für alle diese Leute kollektive Lebensführung, dass sie mit so abhängig verdientem Geld das Leben unterhalten, ihr Leben unterhalten, bezahlen, was dann neben der Arbeit noch an Zeit und an Kraft übrig bleibt. Und das eine ganze Lebensführung eines ganzen Kollektivs, die damit bestritten wird, dass man das Geld verdient, das Unternehmer nach ihrer Kalkulation von wie viel Kosten sind ihnen welche Arbeitsleistung wert. Diese abhängige Existenz ist eine Klassenlage. Und da steht die andere Klasse ja auch gegenüber. Das ganze Gegenstück zu dieser Sache, was überhaupt das Verhältnis dieser beiden Figuren ausmacht, das ist eben die Arbeitsleistung, die fällt ganz bei den Unternehmern an, gehört denen, und ist von den Unternehmern als der Geldertrag bezweckt, den sie damit am Markt erlösen können, daran bemessen die, welche Kosten für Arbeit sie überhaupt bereit sind zu zahlen. An diesem Geldertrag, der mit dem Arbeitsergebnis, das bei ihnen anfällt, zu erzielen ist, bemessen die, was ihnen überhaupt Kosten für Arbeit wert sind, welche sich für sie lohnen. So, das war jetzt bei allen, die heute Abend angesprochen worden sind, das erste Prinzip. Das zweite Prinzip ist, Da gab es Unterschiede, wie es gemacht wird, aber das Prinzip war immer dasselbe. Nur mehr Geldertrag bringende Arbeitsleistung zu möglichst geringen Kosten, das ist die permanent notwendige Kalkulation marktwirtschaftender Unternehmen, nach der sie überhaupt Arbeit zustande kommen lassen, also auch Beschäftigungsverhältnisse in die Welt setzen. Und diese Kalkulation, die immer erneuerte Kalkulation, die macht aus, zu welcher Bewegung es überhaupt in den Lebenslagen dieser abhängig Beschäftigten kommt. Kollektiv und individuell. Wie viele es von ihnen in welche Jobs schaffen, weil es nur die gibt, und wie sie dort als Verhältnis von Kosten und verlangter Leistung als Bestimmungsgrund ihrer Arbeit betroffen sind. So, wie gesagt, wie das die Unternehmen machen in den verschiedenen Sphären, da unterscheidet sich schon was. Man kann auch sagen, wenn man so zurückblickt, die Lage der arbeitenden Klasse übrigens, ne, haben wir uns rausgenommen, um mal ein bisschen zu provozieren. Das war ein Aufsatztitel von Friedrich Engels. So, dass richtig die Leute sagen, oh, das ist doch 19. Jahrhundert. Aber jetzt sind wir halt im 23. oder so. Ne? bei dem, wie die Unternehmen das organisieren, wie sie diese Lebenslage, die Beschäftigungslage und damit die Lebenslage der Menschen, die auf diese Art Geldertrag angewiesen sind, organisieren, da gibt es echt Dauerneuerungen. Wenn man sich diese Neuerungen dann anguckt, werden sie aber schon wieder sehr einsinnig. Das eine, die Neuerungen bestehen darin, dass die Unternehmen permanent die technischen Arbeitsmittel und die Arbeitsorganisation modernisieren. Und jetzt kommt was ganz Eintöniges. Um die ihnen ertragbringenden Arbeitsleistungen zu erhöhen und in Summe und ad individuum die Kosten für Arbeit zu senken. Das eine ist, dafür ist überhaupt der technische Fortschritt, das dauernde Modernerwerden da. Das andere, was irgendwie auch ein bisschen dauernd vorgekommen ist in diesen Beispielen, war, für genau dasselbe ökonomische Ziel organisieren die Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt insgesamt, aber auch in der Arbeit in ihren Betrieben, die Konkurrenz von denen, die zu ihnen kommen, weil sie Arbeitseinkommen brauchen. Das war das zweite Moment, was sich durchzieht. Und ohne Zweifel muss man sagen, der Fortschritt auf beiden Feldern ist unübersehbar, aber ist der Fortschritt davon, eben von der technischen Rationalisierung einerseits von der richtig elaborierten, ausgearbeiteten Konkurrenz derer, die Arbeitseinkommen brauchen, andererseits. Da muss man sagen, hat es die moderne Welt gerade in den letzten Jahren ganz schön weit gebracht. Da haben es die Unternehmer hingekriegt, dass ihnen erlaubt ist, Kollektivregelungen für den Einkauf von Arbeitskräften gar nicht mehr zu brauchen. Naja, wenn da lauter Leute die rumlaufen, die sonst keinen Job kriegen, die zu ihrem Job einen Zusatzjob haben, das war dieser vergrößerte Arbeitsmarkt und so weiter, dann brauchen Unternehmen wirklich keine Regelungen mit Gewerkschaften mehr zu treffen, um Leute einzustellen. Die kommen schon. Und das andere, das war das, was ich dir gesagt habe, wozu sie es mit der Konkurrenz der Arbeitskräfte auf dem ganzen Arbeitsmarkt gebracht haben, ist, dass sie richtig einen ganzen Sektor geschaffen haben, unter politischer Betreuung übrigens, wo sie Geld für solche Lückenbüßerjobs anbieten, wo für sie die Leistung stimmt, wo aber für die Leute erst gar nicht versprochen wird, das sei so etwas wie ein Einkommen für die Bestreitung eines regulären Lebens. Und was übrigens auch eigentlich immer wieder vorgekommen ist, heute Abend, in den verschiedenen angesprochenen Feldern, das war dieses: genau da drin, in dieser organisierten Konkurrenz der Lohnabhängigen, die manchmal sogar in Konkurrenz zueinander stehen, ohne sich jemals über den Weg zu laufen, das waren diese Clickworker da. Genau da, wo man denkt, ja, was haben die denn für eine Gemeinsamkeit? Wie kann man denn da von Klasse reden? Ja, genau da drin sind sie vom Unternehmensstandpunkt aus die perfekte Klasse. Eine, wo die Unternehmen nur noch auf individuelle Angewiesenheit auf Geldverdienst stoßen. Also die Unternehmen müssen zum Zugriff auf Arbeit gar keine Kollektivverträge mit Gewerkschaften stoßen. Sie haben in der Art und Weise, wie sie mit dem Arbeitsmarkt umspringen, aber auch und in ihrer Arbeitsorganisation auch das Herrichten einer solchen aus lauter Konkurrenten bestehenden arbeitenden Klasse, die sie über deren Konkurrenz sich nützlich machen. Und das ist ja eigentlich der Treppenwitz von dem, was wir heute Abend erzählen. Genau auf dieser modernen Herrichtung einer besonders durch ihre Konkurrenz nützlichen Klasse beruht dieses Märchen, dieses moderne Märchen, das in unserer Welt der individuellen Erwerbsbiografien doch von einer lohnabhängigen Klasse nicht mehr die Rede sein kann. Damit habe ich jetzt den Bogen zu meiner Einleitung geschlagen.
Jetzt kriegt man sogar zum Zweiten.
So.
Ja, nochmal der Hinweis, ich habe es wieder vergessen, am 5. war es, ne?
Am 5.12., ja.
Ja, am 5.12., dann am Dienstag, kann man dann noch weiter drüber diskutieren. In diesem BDP-Haus am Mulster. Soll aber jetzt nicht Abbruch der Debatte sein, wenn es noch was gibt. Ich will es bloß unterbringen. Bis Zellerbar.
Vielleicht noch ein Gedanke, der ja gekommen ist, ergänzen, dass die lohnabhängige Klasse ja einig ist in der Abhängigkeit vom Lohn und damit auch untereinander in einer Konkurrenz zueinander steht, trotz ihrer Fragmentiertheit, aber gerade auch deswegen diese ja, diese Gemeinsamkeit, die sie eigentlich tritt, nochmal verschleiert wird. Nicht nur unter den Clickworkern, die sich nicht mehr kennen, sondern auch die Beziehungen, die verschiedene ArbeiterInnen in verschiedenen Positionen zueinander eingehen. Weil die Beziehung da ja auch teilweise als Verwertungsbeziehung sichtbar wird. Dadurch wird ja die Gemeinsamkeit der Konkurrenz und der Lohnabhängigkeit total verschleiert, dass es dann den Human Resource Manager gibt, der die Niedriglohnarbeiter ja, verfügt oder kündigt oder was weiß ich. Und es nicht mehr vielleicht der direkte Unternehmer ist. Es sind dann ja beides Personen, die in einer Lohnabhängigkeit sind, die aber nochmal in einer anderen Beziehung zueinander gestellt wird, durch die das Verhältnis vielleicht noch verwischter und unklarer wird.
Naja, aber dieser, dein, was war das, der Resource Manager? Ich weiß. Der verschleiert eigentlich nichts. Der ist eigentlich nur ein Beispiel für meine Spitzenberufe. Das ist ja einer von denen, die richtig den Kalkulationsstandpunkt des Betriebs total zu der eigenen persönlichen Sache machen. Übrigens, so eine Persönlichkeit muss das dann auch sein. Und dann so kommt und sagt, ich will höflich zu Ihnen sein, Herr Meier, Sie können duschen gehen. Wir brauchen Sie nicht mehr. Ja, also eigentlich verschleiert der nichts. Der ist berufsmäßig eine arbeitsteilige Funktion kapitalistischer Unternehmensführung. Der Unternehmer, ne? Der ist ja sowieso heute nicht mehr so ganz verbreitet. Deswegen habe ich immer höflich von den Unternehmen gesprochen. Weil die so richtig was hermachen, sind Kapitalgesellschaften. Und delegieren den Unternehmenszweck in die lohnende Anwendung von Arbeit wirklich an bezahlte Funktionäre. Also dass der was, ich glaube nicht mal, dass ich jemanden, der so einen Personalmanager, also der zu so einem Personalmanager gerufen wird, ich glaube, dem muss ich nicht was entschleiern. Der weiß, was die Glocke geschlagen hat. Was viel verheerender ist, dass die Leute das, was ihnen angetan wird, auch als das nehmen, nämlich als eine Frage des Wettbewerbs unter den Arbeitern. Das wird gegen sie benutzt, ja. Aber sich dann selber auf den Standpunkt zu stellen, das sei die eigene Sache, ist ein ziemlich verheerender Fehler. Ich finde übrigens, also wenn wir schon über Verschleierung reden, ne, dann ist die deutsche Bezeichnung für den Resource Manager, Personalmanager, eigentlich das Verlorene. Der Ami-Ausdruck, der sagt gleich dazu, dass diese lieben, geschätzten Personen und Mitarbeiter des Betriebs eine vom Betrieb verwaltete Ressource sind.
Also ich habe nur gerade nochmal selber darüber nachgedacht, weil es gibt ja das Argument von wegen, so, ja, heutzutage ist es ja so viel schwerer, eben, darum geht es ja auch so ein bisschen zu erkennen, dass es eine Arbeiterklasse gibt. Dann müsste man doch eigentlich eher andersrum sagen, dass die Leute der arbeitet im Büro, ich stehe am Fließband oder sowas, deswegen sind wir nicht das Gleiche. Das zeigt einfach nicht, wie sehr irgendwas verschleiert ist, sondern wie wenig Begriff es unter den Arbeitern gibt, was überhaupt die Bestimmung von dem ist, was sie sind.
Dass man weißt du, der Haken ist der, was gar nicht neu ist, sondern was schon immer gegolten hat. ist, dass die Arbeiterklasse das Werk der Kapitalistenklasse ist. Die kollektivieren die Leute zu dem Bedarf des abhängig Beschäftigten. Was anderes ist, dann sind sie in diese objektive Lage von der wirklich mächtigen Klasse hineingesetzt. Was anderes ist, dass Leute das mal kapieren. Dafür wollten wir heute Abend so ein paar Argumente liefern. Dass die das mal kapieren, dass sie die hergestellte abhängige Klasse der unternehmerischen Kalkulation sind. Das ist aber nicht, dass sie Klasse sind, wenn sie es kapieren, sondern das ist das, was man Klassenbewusstsein nennt. Und wer möchte das schon haben? Klassenbewusstsein ist nämlich alles andere als erfrischend. Aber so ist das oft mit der Wahrheit.
Nochmal einen Gedanken gerade eben. Es wird ja seitens der Politik, der Medien und so weiter, neben dem, was hier gerade erzählt wurde, von der ökonomischen Seite, auch so einiges getan zur Verschleierung, beziehungsweise zur Verschleierung von dieses Bewusstsein, dass es eine Arbeiterklasse gibt, gar nicht aufkommen zu lassen. Also was ich meine, sind so Dinge wie Wertschätzung, Tugenden wie Bescheidenheit, du musst lernen, zurechtzukommen mit dem, was du hast und so weiter und so fort. Also neben dem, was gerade erzählt wurde, würde ich sagen, wird ja stützen, so einiges getan, damit sich an diesem Zustand, der zurzeit existiert, nichts ändert.
Ja, dann muss man eben Leuten mal sagen, also ich finde das Stichwort Verschleierung dafür nicht gut. Aber dass es diesen öffentlich-rechtlichen Schmarrn der Wertschätzung zum Beispiel gibt, das kann man wirklich nicht bestreiten. Da muss man nur den Leuten sagen, hör bis zum Ende des Satzes zu, wofür du wertgeschätzt wirst. Und wenn den Leuten dann der Löffel nicht aus der Hand fällt, dann kann ich ihnen auch nicht helfen. Es ist nämlich wirklich interessant, wofür Wertschätzung ausgesprochen wird. Dafür, dass sie alle für unsere Wirtschaft erforderlichen Dienste erbringen. Dann kam sogar in deiner Rede vor, allen Ernstes trauen die sich unter Wertschätzung aufzuführen, dass die Leute glattweg meistens mit ihrem Geld auskommen. Sogar eine Familie damit zustande bringen. Immer wenn man den Satz umdrehen würde, guck mal, wofür du wertgeschätzt wirst. Dafür, dass du, obwohl der dich Wertschätzende fast selber daran zweifelt, dass das geht, mit deinem Geld auskommst. Guck mal, wofür du wertgeschätzt wirst, obwohl der dir jetzt die Wertschätzung zuspricht, daran zweifelt, dass das geht. Dass du die heute an Arbeitsplätzen verlangte Leistung hinkriegst. Aber wenn es dann ins Politische geht, wird ihnen am Schluss noch gesagt, sie hätten ganz Deutschland aufgebaut. Also das wäre meine Auseinandersetzung mit so einem Quark. Daran merkt man übrigens, dass so moderne Ideologien, jetzt komme ich doch noch auf das Stichwort zurück, eigentlich nicht verschleiern, eigentlich nichts unter den Tisch fegen. Die sind schlimmer. Die benennen das, was mit den Leuten gemacht wird und geben dem einen guten Sinn. Es ist, wie hat man mir das mal in der Jugend beigebracht, bei Lügen muss man möglichst nah an der Wahrheit bleiben. Das ist aber auch das Mittel gegen sie.
Ja, in dem Sinne nochmal zu diesem Stichwort Verschleierung. Man muss halt ein Stück mehr, man muss halt ein Stück ernst nehmen, was bei den Clickworkern du ja auch dann zitiert hattest. Dass gerade in der Vereinzelung dieser Menschen, gerade in dem totalen voneinander getrennt sein, sich noch nicht mal kennen in dem Fall, in ihrem Bezug aufeinander als Konkurrenten, dass gerade darin ihr Klassencharakter liegt. Und dann hast du natürlich mit dem Teil recht, dass du sagst, ja, diese Art Bezugnahme aufeinander, die gibt es nicht nur in dem einen Unternehmen, sondern auch zwischen den Unternehmen und zwischen den verschiedenen Arbeitsarten in dem Unternehmen und so weiter. Aber diese Art Bezugnahme aufeinander, sich als vereinzelte Konkurrenten gegenüberstehen und darum bemüht sein, selber einen Lohn rauszukriegen, selber am besten noch auf Kosten des Nebenmannes, das ist der Klassencharakter. An dem wird dann auch nichts verschleiert. Ja, das ist das, wie es auch wieder jeder erlebt. Deswegen passt es da nicht so ganz.
Das ist auch das, wo ich sagen wollte, es ist ein Beweis dafür, dass das, was eine lohnabhängige Klasse wirklich ist, doch nicht von denen gemacht wird, die zur Lohnarbeit gehen. Sondern das ist eine von der anderen Seite, vom Eigentum, von den Unternehmen hergestellte Kollektiveigenschaft an diesen Leuten. Und die ideale Form der Hergestelltheit dieser Kollektiveigenschaft, lohnabhängige Klasse zu sein, für die Unternehmer, die sie benutzen, ist, dass die konkurrieren. Die nicht so gern gesehene ist, dass sie sagen, da muss man sich gemeinsam gegen wehren. Zu diesem letzten Punkt nochmal, ich hoffe, das ist klar geworden. Es gibt zu dieser Organisation der Konkurrenz, die ist wirklich Mittel der Unternehmen. Gibt es auch noch einen Überbau? Der Überbau heißt Elon Musk und Jeff Bezos. Die organisieren nicht nur die Konkurrenz und benutzen die Konkurrenz der Werktätigen. Die sind auch noch Fanatiker der Zerstörung von irgendeiner Sorte von Zusammenarbeit der Beschäftigten zur Verbesserung ihrer Verhältnisse. Weil die sind ja richtig sendungsbewusst. Wir haben mit Absicht heute Abend sowas nicht erzählt, weil das sind gewissermaßen die Sumpfblüten mit Deformation professionell. Auf der Basis dessen, dass das Benutzen der Arbeiterklasse das Benutzen ihrer hergestellten Konkurrenz ist. Dazu muss man nicht auch noch richtig durchgeknallter amerikanischer Gewerkschaftsfeind sein.
Aber ich wollte nochmal sagen, zu dieser Klassenlage passt als Moral sowohl die Tugend der Bescheidenheit, ja, als auch die Tugend des jeder für sich und jeder auf seine eigene Rechnung. Also die Guten schaffen es und um die dabei ins Gras fressen, waren sowieso Loser. Genau diese bisschen mehr amerikanische Denkweise passt dazu auch ganz gut. Ja.
Wie gesagt, wenn diese amerikanische Denkweise bei Chefs vorliegt, dann ist das eine passende Weltanschauung. Wenn sie bei Beschäftigten und Beschäftigungssuchenden vorliegt, dann gehen sie einen gefährlichen Weg. Okay, noch schnell wieder zwei Ansagen. Das eine ist, es war ja die Aussage, man kann auch 14-tägig freitags mit uns virtuell diskutieren. Wer daran Interesse hat, muss eine E-Mail-Adresse hinterlassen.